Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute mit dem Kabarettisten und Autor
Matthias Tretter.
Und mein Name ist Ulrike Knapp. Herr Tretter, ich finde es ja sehr schön, dass Sie mal wieder in einem Studio des Hessischen Rundfunks sitzen. Und sicherlich freuen sich mit mir auch viele Hörerinnen und Hörer von HR2 Kultur. Denn immerhin haben Sie uns 3,5 Jahre lang mit Ihrem Wochenrückblick sonntags im Kulturfrühstück in HR2 Kultur erfreut. Dann sind Sie leider den Einsparungen des Hessischen Rundfunks zum Opfer gefallen. Ihr letzter Wochenrückblick lief am 28. Dezember 2009. Und ich würde vorschlagen, wir hören mal einen ganz kleinen Ausschnitt an.
Was hätte ich tun sollen? Meinen Abschied in Raten nehmen? Über Wochen hinweg? Ich bin nicht Franz Josef Jung. Mir ist das Talent zum würdelosen Rücktritt nicht gegeben. Außerdem wollte ich verhindern, dass es eine verfrühte Diskussion über meine Nachfolge gibt. Da werden dann immer Namen genannt, die einem erstmal klar machen, welches Bild man nach außen abgibt. Und plötzlich blickt man in einen Abgrund. Ronald Pofalla als Nachfolger, wie muss sich das anfühlen? Und mal ehrlich, wer sollte das in meinem Fall auch sein? Jung, intelligent, gut aussehend, weltläufig, geschmackssicher, sensibel, politisch, belesen, hochgebildet. Davon gibt's Tausende. Aber das braucht's in diesem Job alles nicht. Wenn Sie sich nun fragen, diese Situation, das ist ja furchtbar für den Tretter, was macht er denn jetzt? Keine Sorge, ich falle weich. Nachdem ich zu den wenigen Leuten unter 40 gehöre, die sich politisch interessieren, mit Christina Köhler und Philipp Rösler sind wir zu dritt in Deutschland, ist die Politik auf mich aufmerksam geworden. Ich bin zwar weitgehend unbekannt, wenig profiliert und auch ansonsten kaum zu gebrauchen, also es bleibt eigentlich nur eins, was man mit mir anfangen kann. Ich soll neuer Humorkommissar in Brüssel werden. Man kann den Oettinger doch dort nicht alleine lassen. Da braucht's einen Menschen, der das Gelächter von ihm ablenkt.
Ja, und der Beitrag endete dann mit den Worten, Tretter nicht ärgern lassen. Haben Sie sich wirklich nicht geärgert? Kam es ganz plötzlich auf Sie zu? Waren Sie vorbereitet?
Ach, ich war vorbereitet. Ich war allerdings trotzdem natürlich ein bisschen enttäuscht. Ich habe das sehr gerne gemacht. Das war eigentlich immer ein großer Spaß für mich und natürlich auch sehr interessant, jede Woche zurückblicken zu dürfen. Und natürlich auch psychologisch sehr hygienisch, würde ich sagen, sehr reinigend, jede Woche auch gleich zeitnah draufhauen zu dürfen. War schon luxuriös und schade, dass ich es nicht mehr machen kann.
Können Sie sich erinnern, was Sie gefühlt haben beim letzten Schreiben?
Ja, es war schon eine leichte Wehmut da. Das hört man, glaube ich, wenn man den ganzen Beitrag durchhört, kann man es auch hören. Ich war schon ein bisschen traurig, dass es vorbei ist, aber ich habe mich natürlich auch gefreut, was als nächstes kommt.
Hat Ihnen denn der Wochenrückblick in HR2 Kultur zu mehr Popularität verholfen?
Na gut, es ist natürlich als erstes mal Kultursender, was schon einen Großteil der Bevölkerung von vornherein ausschließt, weil man dafür Zeit braucht, weil man zuhören muss, was jetzt bei anderen Sendern ja nicht so ist. Radio wird ja auch nur noch so als Teppich im Hintergrund wahrgenommen, glaube ich. Ich bin auch immer wieder verwundert, dass den Leuten auch gar nicht auffällt, wenn sie sich so Privatsender reinziehen, dass da auch permanent das Gleiche läuft. Dass so an so einem Tag, viele Leute hören das ja am Arbeitsplatz den ganzen Tag über, und dass sich da am Tag Lieder 5, 6, 7 Mal wiederholen. Die Leute aber immer noch denken, da sitzt ein flotter DJ und sucht seine Lieblingsmucke raus. Und es wird ja überhaupt nicht reflektiert und auch an der Schule nicht vermittelt. Also das Fach Medienkompetenz ist ja bis jetzt auch noch nicht eingeführt, dass da ein Computer die einzelnen Hits aussucht und Plattenfirmen möglicherweise dafür bezahlen, dass sie in einer bestimmten Rotation drin sind, dass da niemand mehr ist, der individuell etwas macht in so einem Studio. Dann gibt es dann die lustigen Moderatoren, die sich natürlich auch überall gleich anhören, egal welcher Sender, ich weiß gar nicht, wo die geklont werden. Und das läuft dann so. Und bei einem Kultursender, wenn man eine Minute nicht zuhört bei einem Wortbeitrag, dann ist man eben draußen und dann kommt man auch normalerweise nicht mehr so schnell rein. Das ist bei den anderen Sendern nicht so. Da kann man einsteigen, wann man will, rausgehen, einsteigen, vollkommen egal.
Sie waren der Nachfolger des überaus erfolgreichen Urban Priol. Wie kam es zu dieser Nachfolge? Sie sind ja damals in große Fußstapfen getreten.
Also ich würde sagen, ich bin in einen Grand Canyon gehüpft. Ja, wie kam es dazu?
Ich kann mich, wenn ich das noch dazu sagen darf, ich hatte nämlich den letzten Wochenrückblick vom Urban Priol gehört und der hatte sie angekündigt und ich dachte, wer ist das denn? Den kennst du ja gar nicht. Und war dann ganz überrascht, als ich ihren ersten gehört habe.
Also ich denke, das dachten wahrscheinlich 99,999% aller Hörer. Mittlerweile, glaube ich, habe ich mich um 0,1% gesteigert, was die Bekanntheit betrifft. Und ja, es war Urban Priol und die Redaktion hier sind durch irgendeinen Zufall auf mich verfallen. Ich war damals auch sehr überrascht und natürlich ist auch sehr geschmeichelt, dass ich da gefragt wurde. Und dann dachte ich, na, das probiere ich jetzt mal im Kielwasser von Urban Priol. Ja, und ich habe dann, glaube ich, auch eine Menge Wasser geschluckt.
Woher kannten Sie den Urban?
Das ist ja mit den meisten Kabarettisten oder Kollegen vielmehr so, dass man die irgendwann dann mal trifft, weil man irgendwie in einer Mixshow zusammenspielt. Und ich hatte ihn vorher 2 oder 3 Mal getroffen und er kannte meinen Namen auch. Ich weiß nicht genau, ob er mich vorgeschlagen hat oder wer da drauf kam auf mich. Aber wir haben uns vorher nochmal getroffen und er hat mir so ein bisschen was erzählt. Er hat das ja 10 Jahre gemacht, ohne Pause, was ich immer noch unglaublich finde, dass er nicht ausgefallen ist einmal, sondern dass es immer lief, 10 Jahre lang. Ja, und da stand ich dann da, sehr belämmert und dachte, das muss ich jetzt mal stemmen.
Matthias Tretter, Sie sind ja nun ein wahrer Senkrechtstarter in der Kabarettszene. 2003 brachten Sie Ihr erstes Soloalbum auf die Bühne, Die Brille zur Macht. 2006 dann das zweite, Deutschland ein Gummibärchen. Und seit 2008 gastieren Sie vor ausverkauften Häusern mit Ihrem 3. Soloprogramm Staatsfeind Nummer 11. Und damit unsere Hörerinnen und Hörer auch wissen, wovon wir jetzt gleich reden werden, nämlich von diesem Programm, ein kurzer Ausschnitt.
Ich sage Ihnen, lange mache ich diesen Job nicht mehr. Bin heute allein wieder 500 Kilometer durch die Republik gefahren. Gestern 300, morgen sind es wieder 400. Bei der Lufthansa hätte ich alle 3 Monate einen Freiflug. Aber ich bin halt blöderweise bei der Bahn. Da gibt es ab und zu ein Mineralwasser. Aber auch nur, wenn die Verspätung groß genug ist. Kriegst du am Zielbahnhof ein Tetrapack Sprudel überreicht. Der Zusammenhang ist mir bis heute nicht klar. Wie ist das in einem pünktlichen Zug? Du gehst ins Bordbistro, ich hätte gern Mineralwasser, aber wir haben doch gar keine Verspätung. Und ich fahre so viel Bahn, ich bin mittlerweile konditioniert. Immer wenn ich irgendwo spät dran bin, krieg ich Durst. Ich bin kürzlich bei einer Geburtstagsfeier um 10 statt um 8 angekommen. Ich sag Ihnen, danach hatte ich den Rausch meines Lebens. Jedenfalls renne ich da heute den Bahnsteig entlang, weil ich spät dran bin. Plötzlich wirft sich ein Servicemitarbeiter mit Apollinaris in den Weg. Der Anschlusszug war dann weg. Aber ich hatte zumindest keinen Durst mehr. Dann wollte ich ein Taxi nehmen. 500 Taxis vor dem Hauptbahnhof. Ausgerechnet mein Fahrer hat seine allererste Fahrt. Ja, natürlich haben die heute alle Navi. Es ist nur blöd, wenn das Ding sagt, jetzt rechts abbiegen und er dich anschaut, du, was sagen Frau?
Das war also ein Ausschnitt aus dem Programm Staatsfeind Nummer 11 von und mit Matthias Tretter. Parallel zu diesem Programm sind Sie ja auch noch mit dem Trio Erstes Deutsches Zwangsensemble auf der Bühne, zusammen mit Klaus von Wagner und Philipp Weber. Und machen Sie auch noch nachgetrettert die Monatsrückblicke?
Nein, momentan nicht. Nachgetrettert habe ich 4 Jahre lang gemacht. Jeden Monat ein Rückblick, der ungefähr 80 bis 90 Minuten lang war. Also man kann sagen, fast jeden Monat ein neues Programm. Was ein unglaublicher Stress war. Das habe ich eigentlich auch in der Nachfolge, was heißt in der Nachfolge, er macht es ja immer noch, von Urban Priol gemacht. Also das war ganz einfach, ich habe das damals gesehen, dass Urban das macht. Und dann dachte ich, das will ich jetzt auch probieren. In einer vollkommenen Verkennung der Situation und des Stresses, der daraus erwächst. Und das habe ich dann probiert. Und dann hatte ich das Unglück, dass mich Michi Herrl vom Stahlburg Theater in Frankfurt gebucht hat für jeden Monat.
Und dann das stand Unglück.
Dann stand ich wieder damit da. Genauso wie beim Wochenrückblick für den HR, stand ich wieder mit so einer riesigen Aufgabe da, die ich irgendwie bewältigen musste. Und das habe ich dann unter großem Leiden am Anfang getan. Und es lief dann irgendwann ganz gut. Das Schönste daran war, ich habe dann immer Januar und Dezember einen Jahresrückblick gemacht und da konnte ich dann natürlich aus dem Vollen schöpfen, weil ich natürlich 12 Monate beziehungsweise 10 Monate Sommerpause war mit dabei, diesen Monatsrückblick hatte und da natürlich jede Menge Text angefallen war und ich mir dann die Kabinettstückchen raussuchen konnte.
Das ist Ihnen ja bislang auch alles sehr gut gelungen. Sie haben ja immerhin 13 Kabarettpreise bekommen seit Ihrem ersten Programm 2003 und davon, ich weiß, sind es 4 mit dem ersten deutschen Zwangsensemble.
Ja, dazu muss man auch noch sagen, 13 Kabarettpreise, das klingt jetzt so viel. Es gibt in Deutschland mittlerweile über 100 Kabarettpreise und man kann sich fast nicht dagegen wehren. Also es gibt diesen bekannten Satz von Billy Wilder, Preise sind wie Hämorrhoiden, irgendwann bekommt sie jeder Arsch. Und das trifft natürlich da auch vollkommen zu. Also man fängt an mit Kabarett und irgendwann hat man auch einen Preis und dann geht das so weiter. Es gibt dann bedeutendere Preise und auf die bin ich dann auch stolz. Das sind nämlich die, die verliehen werden. Weil am Anfang kriegt man nur Preise, die man auf Wettbewerben gewinnt. Das sind dann 5 Leute, die miteinander verglichen werden, was ich eine sehr ungute Situation finde, wenn da ein Jongleur, eine Chansonette und ein Politkabarettist auf der Bühne stehen, da noch ein Zauberer und ein Schwarzlichtakrobat und dann wird entschieden, wer der Beste von denen war. So funktioniert es am Anfang und dann irgendwann kamen die Preise, die wir oder ich verliehen bekommen haben und das war dann eine tolle Anerkennung.
Das war der Deutsche Kleinkunstpreis 2010.
Mit dem Zwangsensemble.
Ja, mit dem Zwangsensemble. Mhm. Und ein Jahr davor der Deutsche Kabarettpreis für Sie.
Ja, genau. Und der Bayerische Kabarettpreis, Deutsche Kabarettpreis. Beides in der Fördergruppe sozusagen. Klingt ein bisschen nach Sonderschule. Ist wahrscheinlich auch so. Aber da habe ich den bekommen. Meine beiden Kollegen haben den auch gekriegt, die Jahre vorher. Die waren eher dran. Philipp Weber, Klaus von Wagner.
Wann haben Sie denn mit dem Kabarett angefangen? Und was bringt einen jungen Mann dazu, politischer Kabarettist zu werden?
Um die zweite Frage zuerst zu beantworten, Politkabarett macht man, glaube ich, aus Mangel an anderen Themen. Es wäre mir niemals gelungen, Comedy zu machen, also oder das, was man darunter in Deutschland versteht. Ich halte von dieser Unterscheidung nicht viel, Kabarett und Comedy, aber das, was unter Comedy verstanden wird, wäre mir nicht gelungen, weil ich einfach die Fantasie dazu gar nicht habe oder die Alltagsbeobachtungen mich nicht so anspringen. Ich kann jetzt nicht über Situationen in Supermärkten, Zoohandlungen, in der Umkleidekabine und vor der Mikrowelle schreiben. Das fällt mir einfach nicht leicht und wird dann auch sehr krampfig. Und Politik hat mich sowieso schon immer interessiert. Und das war dann auch eine Form von Engagement, von politischem Engagement, die mir gepasst hat. Einfach. Also ich möchte damit jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwas bewege. Da habe ich überhaupt keine Illusionen. Und mir geht es auch sehr stark um die Komik. Also es geht mir jetzt auch nicht in erster Linie darum, Botschaften zu vermitteln. Das liegt mir ziemlich fern. Ich möchte als allererstes, dass die Leute sich unterhalten und das, wenn es geht, intelligent, wenn mir das gelingt.
Matthias Ritter, Sie sind 1972 in Würzburg geboren, sind also ein echter Franke. Und den Franken, den nehmen Sie ja auch auf die Schippe in Ihrem Programm Staatsfeind Nummer 11. Wir hören nochmal einen ganz kurzen Ausschnitt.
Wenn Sie in einem fränkischen Geschäft nach einem Produkt fragen, gibt es genau 3 mögliche Antworten. Haben wir nicht? Haben wir nimmer? Oder haben wir noch nie gehabt? Ich will fair bleiben. Neulich hat sich einer tatsächlich bemüht, freundlich zu sein. Aber ich habe schon an seinem Satzbau gemerkt, wie sehr sich sein fränkisches Wesen dagegen sträubt. Hätten wir gern, haben wir aber nimmer haben gekönnt.
Sie verändern ja Ihr Programm sehr häufig und passen das der aktuellen Situation an. Wie geht das? Wie soll man sich das vorstellen?
Auch mittlerweile hat sich da so eine Routine ergeben. Ich lese natürlich jeden Tag relativ intensiv Zeitung und vor dem Auftritt setze ich mich dann so 2 Stunden vorher hin und schreibe 2, 3 neue Pointen zu einer tagesaktuellen Situation. Das Schöne dabei ist, beim Kabarett, wie bei jeder anderen Bühnenform, hat man natürlich auch immer sofort ein Korrektiv. Das heißt, man macht sowas und man weiß im Moment des Machens schon, das kann ich behalten oder das kann ich sofort in die Tonne kloppen. Und das ist mit diesen Pointen dann auch so. Wenn die dann funktionieren, dann sind die am nächsten Tag weiterhin drin, dafür fliegt was Altes raus. Wenn nicht, dann trenne ich mich auch wieder ganz schnell von denen. Bei der Tagesaktualität ist natürlich das bisschen das Problem, dass das Ganze auch eine sehr kurze Halbwertszeit hat. Also man kann das nicht allzu lange immer behalten, es sei denn, es ist wirklich ein Thema, das uns nicht mehr verlässt, wie jetzt die Finanzkrise. Ich glaube, da haben wir jetzt einen jahrzehntelangen Dauerbrenner. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist relativ einfach fürs Kabarett. Es gibt auch so andere Sachen, Gesundheitssystem zum Beispiel. Da macht Volker Pispers, sagt er auch auf der Bühne, er macht Nummern, die 15 Jahre alt sind, die genauso aktuell sind heute, wie sie vor 15 Jahren waren. Sowas ist natürlich immer ein Glücksfall, weil das einem die Arbeit sehr erleichtert.
Wie ist das Programm entstanden, Staatsfeind Nummer 11? Mal so ganz kurz.
Ganz gemein, wie das immer so ist. Also so ein neues Programm, eine anstehende Premiere ist ja immer eine Leidenszeit sondergleichen. Also es ist ja eine Passion, die man dadurch schreitet, die letzten 4 Monate. Und das ist ganz banal. Man setzt sich hin und schreibt und schmeißt weg. Das Wegschmeißen ist der größte Teil des Ganzen. Natürlich ergeben sich Themen im Laufe der Zeit, vom letzten Programm zum neuen, die einen interessieren, an denen man hängen bleibt, und mit denen fängt man dann an. Und dann geht es auch meistens in eine ganz andere Richtung.
Und wie schreiben Sie? Machen Sie sich Notizen? Schreiben Sie Zettel wie Dieter Hildebrand zum Beispiel?
Also ich mache mir Notizen, wenn ich in der Zeitung irgendetwas Kurioses lese oder mir sofort eine Idee kommt. Hat natürlich auch etwas sehr Amoralisches, wenn man Zeitung liest, ohne den Inhalt eigentlich richtig wahrzunehmen. Also indem man einfach nur noch selektiv schaut, woraus kann ich was machen und was finde ich interessant für die Bühne. Und man nimmt dann eigentlich gar nicht mehr wahr, was da eigentlich noch dahinter steckt, zum Teil. Da ertappe ich mich schon dabei manchmal. Mach dann ab und zu mal Notate und dann setze ich mich hin und lass es fließen, was meistens nicht gelingt.
Und wer kontrolliert dann? Sie haben ja einen Regisseur gehabt jetzt für das neue Programm, also
ja,
für das aktuelle Programm.
Genau.
Matthias Ripiskus.
Genau, vom Boxhahn in Würzburg. Matthias Ripiskus, übrigens auch der Regisseur von Urban Priol und von vielen anderen.
Was hat der gemacht?
Er hat meine Persönlichkeit gebrochen. Das war so ungefähr das. Also man geht da in diesen Keller und probt da mehrere Stunden lang und danach ist man ein Häufchen elend. Das macht man dann ein paar Wochen, fühlt man sich noch elendiger. Und wenn man auf die Bühne kommt, dann weiß man, es kann einem nichts mehr passieren, weil man ist reduziert auf das Minimum. Also man ist eigentlich nur noch eine, ich würde sagen, rein vegetative Lebensform am Schluss. Und das tut aber dann auf der Bühne doch ganz gut, wenn man zum ersten Mal vor Publikum tritt mit so einem neuen Programm. Ansonsten habe ich natürlich den großen Luxus, dass ich mit meinen beiden Kollegen Klaus von Wagner, Philipp Weber, Zwangsensemble, befreundet bin und denen auch Texte vorlesen kann und die dann auch sagen, schmeiß es weg.
Wir werden uns über Ihren Werdegang im nächsten Teil unterhalten. Jetzt machen wir erstmal eine musikalische Pause und vielleicht sagen Sie Ihre erste Wunschmusik an.
Meine erste Wunschmusik kommt von Pieger und Eichhorn, großartigen Kabarettisten. Also ich persönlich würde sagen, jetzt ohne Übertreibung, für mich ist es momentan das Beste, was man auf deutschen Kabarettbühnen sehen kann. Ihr Programm ist umwerfend gut. Die Musik, die sie machen, ist fantastisch und sie haben vor allem eine unglaubliche Bandbreite in dem, was sie tun. Die Texte sind hochintelligent und sie suchen sich alle möglichen Stile raus und verwursten die. Das finde ich großartig.
Zwischen Zügen aus Brest, aus Marseille und Shanghai steht ein Mann mit 3 Koffern am Bahnhofskai. In dem einen ist Käse, in dem anderen ist Wein, in dem dritten sind Liebe und Rumpfögelei. Und er schmeißt die Gauloise auf das Bahnhofstrottoir. Es ist dieselbe Pisse, derselbe Clochard, als er Jeanine und Jeannette verließ am Hauptbahnhof von Paris.
Sie hören die Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur, heute mit dem Kabarettisten und Autor
Matthias Tretter
und Ulrike Knapp. Herr Tretter, Sie sind 1972 in Würzburg geboren. Wie sind Sie aufgewachsen? In welchem Umfeld? Ich weiß überhaupt nichts von Ihnen.
Ach, ich habe, glaube ich, eine ganz klassische bundesrepublikanische 80er-Jahre-Jugend verbracht. So in einer kleinen Randgemeinde mit vielen Reihenhäusern außenrum. Ich würde sagen, klassisches sozialdemokratisches Umfeld.
Behütet?
Sehr behütet. Sowohl was jetzt die Familie betrifft, als auch das gesamte Umfeld. Das gibt's, glaube ich, gar nicht mehr so. Diese Hanuta-Idylle, die wir damals hatten. Also, das
ja,
hat
war
sich
das
schon
schlecht,
sehr verändert.
Oder?
Naja, zu dem Zeitpunkt war das natürlich überhaupt nicht schlecht. So als Kind war das großartig.
Und im Rückblick?
Im Rückblick kommt es einem jetzt alles ein bisschen künstlich vor, mit dieser riesigen Zäsur von 1989 und allem, was danach passiert ist, und dieser wahnsinnigen Beschleunigung des ganzen Lebens, wirkt das alles fast surreal im Nachhinein, wenn ich so zurückschaue, was ich für eine Jugend da verbracht habe. Und alle meine Freunde natürlich auch.
Haben Sie Geschwister?
Ich habe eine Schwester, ja. Na, seit 4 Jahren ist sie in den USA. Lebt dort. Und ich denke, da ging das genauso. Es war doch ein rechtes kleines Idyll.
Was sagen Ihre Eltern zu Ihrem Beruf jetzt?
Meine Eltern sind absolut großartig, was meinen Beruf betrifft. Denn sie haben wirklich alles mitgemacht mit mir. Und das war, glaube ich, nicht einfach, weil ich habe nach meinem Abitur sehr viel gesucht nach dem, was ich eigentlich tun möchte.
15 Jahre Ersatzdienst? 15 Monate.
Ja, 15 Monate Ersatzdienst. 15 Monate Zivildienst war noch die strukturierteste Zeit, würde ich sagen. Obwohl ich da, glaube ich, am meisten getrunken habe in meinem ganzen Leben. Aber es hatte da noch Maß und Ziel irgendwo, das, was ich getan habe. Danach folgte ein Germanistikstudium, das mir auch sehr am Herz lag, das Studium selber. Das Problem war, das gesamte Umfeld war so problematisch. Ich hatte gehofft, auf der Universität etwas beigebracht zu bekommen, was ein, zumindest damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber ich habe den Verdacht, das hat sich nicht geändert. Es war ein kompletter Unsinn, diese Erwartung. Die Universität hat sich sehr schnell rausgestellt als Bibliothek mit angeschlossenem Prüfungsausschuss. Alles andere musste man selber machen, was in einem gewissen Maße auch okay war. Aber ich habe doch immer wieder nach Leuten gesucht, die einfach mir was beibringen können oder was beibringen wollen. Es waren da schon welche, die hätten das gekonnt, glaube ich. Es gab Professoren, aber die haben das nicht getan. Und ich habe dann da sehr viel Zeit verbracht.
Im Nachhinein, ja, 11 Jahre.
Insgesamt waren es sogar 12. Ich muss natürlich sagen, ich habe auch 3 Jahre lang gearbeitet, war nur eingeschrieben an der Uni und habe dann auch am Schluss noch meinen Magisterabschluss gemacht. Aber auf das Leben hat es mich jetzt nicht vorbereitet.
Also Sie haben ja in den 3 verschiedenen Städten studiert, Würzburg, Edinburgh und Heidelberg. War das überall gleich?
Eigentlich schon. Man muss natürlich sagen, in Edinburgh war ich Assistant Teacher. Das heißt, da habe ich Deutsch unterrichtet für schottische Schüler, was jetzt mit dem eigentlichen Studium nur die Sprache gemein hatte. Ich habe Anglistik studiert, ansonsten nichts. Und Würzburg und Heidelberg, gut, Heidelberg hat die bekanntere Universität und möglicherweise hatte es damals auch die profilierteren Germanisten. Trotzdem war das eine Katastrophe. Das gesamte Studium war für mich im Nachhinein gesehen wirklich eine Katastrophe, so wie es organisiert war.
Haben Sie das Falsche studiert?
Nein, absolut nicht. Ich wollte das studieren und das war genau das Problem. Interesse zu haben, war da nicht unbedingt gefragt in den Geisteswissenschaften damals, hatte ich das Gefühl. Das klingt jetzt sehr polemisch, aber die Atmosphäre war tatsächlich so, weil da saßen dann 80, 90, 100 Leute in einem Seminar. Ich erinnere mich an ein Zauberberg-Seminar, da ging es um den Zauberberg. Ein Buch, für das man 3 Monate Zeit hatte, in den Semesterferien das zu lesen. Und es hatten aber 4/5 in diesem Kurs nicht gelesen und haben aber dann 4 Monate darüber geredet. Und so war die ganze Atmosphäre permanent an der Universität.
Und ja, dann war es ja eigentlich zu locker.
Es war natürlich, mir war es vollkommen viel, viel zu locker. Ich wollte etwas lernen und das war da nicht möglich in dem Umfeld. Weil wenn man sich 4 Monate lang schnell zusammengehauene Referate anhört, die auch von dem Dozenten jetzt nicht groß unterbrochen werden oder berichtigt werden, dann lernt man da nichts. Also das war eine veritable Zeitverschwendung. Das hätte man wirklich viel besser anlegen können, diese Zeit.
Was hätten Sie denn werden wollen mit diesem Studium?
Ich wollte grundsätzlich im Literaturbetrieb arbeiten. Literatur lag und liegt mir sehr am Herzen. Ich habe mir dann relativ schnell abgeschminkt, Schriftsteller werden zu wollen oder so. Großschreiberling, Edelfeder. Ich dachte, ich friste mein Dasein als Literaturkritiker in einer Zweitliga-Zeitung, so hatte ich das gesehen. Was sich dann auch relativ schnell als Illusion herausgestellt hat, insofern, als man davon mittlerweile, glaube ich, nur noch ganz schwer leben kann. Also es hätte schon funktioniert, ich hatte auch schon angefangen, ich hatte auch schon eigentlich so ganz gute Auftraggeber, Zürcher Sonntagszeitung und so, habe ich da Rezensionen geschrieben. Aber
Sie haben auch als Sprachlehrer gearbeitet?
Ja, das auch. Das während des Studiums habe ich Englisch unterrichtet. Business Englisch und Englisch für, ich sag mal, Hausfrauen am Abend. Abendschule, das war sehr nett, hat großen Spaß gemacht. Man ist dann auch in die Weinstube gegangen und das war dann eigentlich der substanziellere Teil des Abends.
Aber Sie waren doch dann während des Studiums schon aktiv, zum Beispiel in der Würzburger Kneipe Standard.
Ja, ich habe damals Poetry Slams organisiert. Das war Mitte der 90er Jahre, da war das noch ganz neu. Und das war natürlich in Würzburg nicht einfach. Würzburg ist jetzt nicht Berlin. Das heißt, das kreative Potenzial ist sehr begrenzt in dieser Stadt, was dazu führte, dass diese Veranstaltung meistens eine ziemliche Freakshow war. Sehr amüsant natürlich, aber, und das ist jetzt kein Witz, ich glaube, die Hälfte der Teilnehmer war grundsätzlich gerade aus der Psychiatrie entlassen. Es waren mehrfach Leute da, die wirklich in der Woche vorher einen mehrmonatigen Aufenthalt in der Psychiatrie beendet hatten und da ihre Texte vorgetragen haben. Und dann dauerte es auch nicht mehr lange, dann wurden sie wieder interniert.
Und wann begann das dann mit dem wirklichen Textschreiben?
Eigentlich schon zu Schulzeiten, ja.
Haben Sie damals schon so einen Hang zum Karlauern gehabt?
Nein, der Hang zum Karlauern, der kam, glaube ich, später, also zum Karlauern in Texten. Sonst habe ich natürlich sehr gekarlauert. Ich finde den Karlauer auch extrem wichtig. Also mein großes Vorbild im Kabarett ist, also was heißt Vorbild, sein Idol ist Matthias Belz, weil ich diese Kombination aus Intellektualität und totalem Klamauk finde ich einfach umwerfend gut. Und Texte habe ich geschrieben von Anfang an, eigentlich so mit 17, glaube ich, habe ich da angefangen, habe dann ein Literaturmagazin rausgegeben, was man eben so macht, tiefgefühlte Lyrik natürlich unter die Leute gebracht, ohne sich zu schämen. Und das habe ich alles gemacht und das Kabarett kam sehr spät, 29, 30 war ich, als ich Kabarett angefangen habe.
Und wo haben Sie da angefangen?
Auch in Würzburg, auch in einer Kneipe im Schambinski. Da gab es eine Veranstaltung, die hat ein Freund von mir initiiert, die heißt Comedy Lounge, gibt's immer noch. Und das war einmal im Monat eine Mixshow aus 4 oder 5 Leuten. Das hat er damals angefangen, weil er sowas machen wollte. Er hatte aber keine Leute. Und dann hat er mich gefragt, ob ich da mitmachen möchte. Dann dachte ich, ja, das probiere ich jetzt einfach mal. Zu dem Zeitpunkt war ich schon verzweifelt genug, einfach alles zu machen, weil ich einfach überhaupt nicht wusste, wo ich hin möchte. Da komme ich auch wieder zu meinen Eltern. Die haben das immer mitgetragen. Und meine Eltern, was ich ihnen niemals vergessen werde, waren wahnsinnig froh, als ich mein Lehramtsstudium ganz am Ende vor dem Staatsexamen geschmissen habe. Haben sie gesagt, das finden sie fantastisch, weil sie haben mich ins Unglück rennen sehen. Also ich habe dieses Studium geschmissen, habe dann 3 Jahre lang gearbeitet und habe am Schluss dann noch einen Magisterstudiengang so schnell noch hinten raus nachgeschoben.
Und Sie sind ja jetzt inzwischen auch ein erfolgreicher Kabarettist geworden. Ich darf die FAZ vom 4. Januar 2008 mal kurz zitieren, das hat nämlich Christoph Schütte geschrieben, Tretter gehört ungeachtet seines jugendlichen Alters zu den rar gewordenen Kabarettisten alter Schule, stets glänzend recherchiert. Wie informieren Sie sich?
Hauptsächlich Zeitung. Radio spielt natürlich eine große Rolle, also die Kultursender oder Deutschlandfunk zum Beispiel höre ich sehr viel natürlich, diese Politsendungen. Das Internet ist meistens sehr gut, um was schnell nachzuprüfen. Also ich recherchiere nicht von Anfang im Internet. Ich schaue mir Zeitungen an, höre Radio, kriege dann ab und zu mal was erzählt und das muss ich dann nachprüfen. Und dafür kann man auf Zeitungsseiten im Internet ganz gut nachschauen. Bei Wikipedia bin ich dann zum Beispiel schon skeptisch. Da weiß ich nicht, da habe ich noch so eine, ich weiß es nicht, so einen altakademischen Dünkel, glaube ich. Das ist ja kein richtiges Lexikon. So bin ich ja erzogen worden als Germanist. Falls das ab und zu mal stattfand, diese Erziehung, da ging es um formale Sachen und da hieß es immer, du musst das und das Lexikon konsultieren. Und Wikipedia, über sowas würde man den Kopf schütteln. Und so ein bisschen so ein Rest dieses dämlichen Dünkels ist hängen geblieben, glaube ich.
Sie sind ja erfolgreich und preisgekrönt, auch unterwegs mit dem ersten deutschen Zwangsensemble, hatten wir ja schon erwähnt. Die letzte Tour heißt das Programm, das Sie gemeinsam mit Klaus Wagner und Philipp Weber spielen. Wie ist denn dieses Trio entstanden?
Das ist eine Kabarett-Boy-Group. Wir sind zusammen gecastet worden. Wir sind alle 3 zufällig in der gleichen Agentur. Und unsere Agentin meinte, 3 junge Künstler, die kein Mensch kennt, die könnte man leichter vermarkten als einen. Deswegen hat sie uns gezwungen, uns in einer Kneipe in München zu treffen, uns anzufreunden und fortan zu dritt zu spielen. Das war am Anfang die Mixshow. Wir haben uns dann wieder erwarten angefreundet und Sketche geschrieben. Und mittlerweile ist es ein reines Sketchprogramm. Das ist unser, ich würde sagen, unser Ausgleich, unser kleines Baby, das wir so zum Spaß haben.
Ist das nicht schwierig, 2 Programme parallel zu spielen?
Überhaupt nicht. Das Soloprogramm hat mit dem anderen ja gar nichts zu tun. Und in so Sketchen muss man sich jetzt auch nicht so viel Text merken. Und es ist auf der Bühne fast ein bisschen wie Urlaub, wenn man so Solo gewöhnt ist. Es sind ja immer 2 da, die es noch auffangen können. Blöd ist, wenn sich alle 3 darauf verlassen. Dann geht's in die Hose, aber ist noch nie passiert. Und insofern, nee, das macht überhaupt keine Probleme.
Stimmt es eigentlich, dass Michael Herrl vom Stallburgtheater in Frankfurt Sie für das Hessenland entdeckt hat?
Absolut, absolut richtig. Michi Herrl hat mich eigentlich fast ganz entdeckt. Es gab eigentlich sonst nur jemanden in Würzburg, der mich auf die Bühne gelassen hat. Michi Herrl ist dann mal nach Würzburg gekommen, eben in meine damalige Stammkneipe in Standard, wo ich diesen Monatsrückblick da vor die Leute dilettiert habe. Er hat sich das angeguckt und er muss ein, ich weiß es nicht, er hat ein unfassbares Vertrauen. Also ich, wenn mich damals gesehen hätte, ich wäre sofort wieder nach Frankfurt abgehauen und hätte davon nie mehr was wissen wollen, glaube ich. Aber er hat irgendwas gesehen, was ihm gefallen hat, was ihn dann auch dazu gebracht hat, mich zu engagieren. Und wie gesagt, dann stand ich da mit so einem Engagement im Stallburgtheater.
Mit nachgetrettert.
Mit nachgetrettert, jeden Monat Monatsrückblick. Und dann ging es eigentlich los.
Was ist denn das Besondere an der Stallburg? Sie spielen ja sehr oft da.
Ach, die Stallburg ist einfach wunderbar. Ist schon dieses ganze Umfeld, ich, der natürlich da aus dem relativ überschaubaren Würzburg in diese Weltstadt Frankfurt kommt und dann da im Nordend in so einem Umfeld spielt, das für mich so, ja, so an Sponti-Zeiten erinnert. Ich weiß nicht, wie viel von diesem Publikum, das da ist, auch wirklich tatsächlich noch so einen "Ich habe mit Daniel Cohn-Bendit gesoffen" Hintergrund hat, das weiß ich nicht. Aber in meiner kleinstädtischen Fantasie ist es natürlich schon so da. Und der Laden ist einfach wunderbar. Es ist, alles passt dort. Das Programm ist fantastisch. Die Leute sind unglaublich nett und kooperativ. Und man kann große Fleischportionen essen. Mit den Zutaten, die es dazu braucht, nämlich Kartoffelbrei und Sauerkraut. Das ist für mich so umwerfend, weil das gibt's nirgendwo sonst in Deutschland. Also eigentlich würde ich einziehen, wenn ich könnte.
Bevor wir aber jetzt weitersprechen und warum Sie nicht dort einziehen, sondern warum Sie nach Leipzig gezogen sind, darüber werden wir im nächsten Teil sprechen. Jetzt kommt erstmal die zweite Musik.
Die zweite Musik ist von Klaus Nomi. Leider schon 1983, als einer der ersten AIDS-Toten, ist er leider gestorben. Cold Song heißt das Lied. Es geht zurück auf ein Lied aus einer Oper von Henry Purcell. Und das hat Klaus Nomi, der damals ein schwuler Underground-Star in New York war, auf eine sehr eigene Art und Weise mit seiner Countertenorstimme interpretiert.
Sie hören die Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur mit dem Kabarettisten und Autor
Matthias Tretter.
Und mein Name ist Ulrike Knapp. Herr Tretter, Sie sind seit 2004 Vollzeit-Kabarettist und seit 2007 sogar Vollzeit-Ostdeutscher, wie Sie auf Ihrer Internetseite schreiben. Wie kam es zum Wechsel nach Leipzig, wo Sie hingezogen sind? Vermissen Sie das Frankenland nicht ein bisschen?
Jetzt muss ich vorsichtig sein. Ich möchte die Franken nicht nochmal beleidigen. Ich vermisse den Wein sehr, das muss ich sagen. Ich vermisse die Art manchmal auch sehr, die übrigens auch, was mir auch in Frankfurt immer sehr gut gefällt, ist dieses Grundrotzige, was der Franke hat. Jedenfalls der Unterfranke, der Würzburger. Man wird eigentlich immer nur angeblafft. Was mich jetzt zum Beispiel in Leipzig am Anfang mich verstört hat, dass Leute, wenn man in einen Laden reinkommt, freundlich, erwartungsvoll auf einen reagieren. Das war aber nicht der Hauptgrund.
Da waren Sie ganz irritiert.
Ich war vollkommen irritiert.
Sie wären fast wieder rausgegangen.
Ich habe gedacht, was ist hier los? Ich bin in so einer Parallelwelt oder irgendetwas stimmt hier nicht. Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist es doch die Stasi. Ich wusste es ja nicht. Aber es hat sich dann herausgestellt, die Sachsen sind einfach meistens so sehr, sehr freundlich, vor allem die Leipziger, sehr weltoffen natürlich. Einer der Gründe, warum ich nach Leipzig gezogen bin, ist diese Atmosphäre in dieser Stadt, in der sich, ich finde, ziemlich viel bewegt, ziemlich viel vorwärts geht. Und ich habe mittlerweile auch das Gefühl, im moderneren Landesteil von Deutschland zu leben, mit Ostdeutschland.
Inwiefern?
Weil dort einfach etwas angekommen ist, was hier noch in vielen Teilen, ich bin ja sehr viel unterwegs, noch nicht ganz da ist, nämlich dass 1989 eine neue Welt angefangen hat und dass wir nicht mehr in dieser Bundesrepublik leben, die wir kannten, dass das was ganz anderes ist. Mir fällt es immer auf, jetzt waren wieder Wahlen, wenn dann gesagt wird, die SPD hat ihr schlechtestes Ergebnis seit 1958. Und ich denke, das ist ein Vergleich, der einfach nicht mehr zulässig ist. Das kann man einfach nicht mehr sagen. Das war ein anderer Staat, in dem die SPD diese Stimmen bekommen hat. Genauso die CDU, egal welche Partei. Man würde ja auch nicht sagen, die PDS hat jetzt ihr schlechtestes Ergebnis seit 1949, bei jeder Wahl eigentlich. Da ist es ja auch selbstverständlich, ja, dass diese SED-Nachfolgepartei jetzt anders behandelt wird. Und das sehe ich im Westen eben zum Teil nicht, dass die Leute mal verstehen, Sie leben in einem anderen Land mittlerweile.
Aber wie unterscheidet sich das Leben zwischen Ost und West?
Ach, zwischen Ost und West ist da kein großer Unterschied mehr. Also zwischen Ost- und Westdeutschland sehe ich da jetzt keinen so großen Unterschied, was jetzt den reinen Tagesablauf der Leute betrifft. Möglicherweise.
Haben Sie nicht andere Probleme?
Ich glaube, die Ostdeutschen haben natürlich grundsätzlich eher das Problem, dass viele tagsüber nicht wissen, was sie machen sollen, weil sie arbeitslos sind. Zumindest ein größerer Teil als in Westdeutschland. Aber das ist so mit das Einzige meiner Meinung nach, was jetzt so das reine Äußere betrifft. Aber was so eine innere Einstellung angeht, da glaube ich, ist dieser historische Einschnitt, der natürlich für die Ostdeutschen viel, viel krasser war, dass von diesem Einschnitt in Westdeutschland eben zum Teil gar nichts angekommen ist. Ich merke immer wieder, dass Leute mich verwundert ansehen, wenn sie hören, dass ich in Leipzig wohne, also nicht verwundert ist untertrieben, erschrocken anschauen und dann auch genau wissen, wie es da denn ist, obwohl sie noch nie da waren und dass sie da auch nie hinfahren werden. Das höre ich alles ja permanent.
Und was antworten Sie dann?
Ja, ich versuche ihnen dann klarzumachen, dass sie dort nicht sofort verhaftet werden, dass die Mauer tatsächlich weg ist und dass man auch nicht mehr über eine Grenze fährt, was manchen auch nicht bewusst ist, glaube ich. Ich finde es sehr verwunderlich und tatsächlich in Westdeutschland auch noch sehr verbreitet. Und mittlerweile ist es mehr als ärgerlich. Ich glaube, es tut uns auch nicht gut.
Wenn ich lese, was Sie alles schon gemacht haben, Herr Tretter, mit Ihren 38 Jahren und wie viele Preise Sie bekommen haben, dann frage ich mich manchmal, wie Sie das alles schaffen. Kabarett Solo, Kabarett mit dem ersten deutschen Zwangsensemble, WDR 5, da haben Sie ja auch eine Radiokolumne, haben wir noch gar nicht erwähnt. Vielleicht kurz was dazu?
Ja, das ist seit November letzten Jahres. In Politikum heißt die Sendung, eine sehr empfehlenswerte Politsendung, jetzt nicht wegen mir, das kann man vernachlässigen, aber die läuft von Montag bis Donnerstag 19 bis 19:30 und behandelt tagesaktuelle politische Themen auf eine ziemlich polemische Art und Weise, was mir sehr gut gefällt.
Und ist auch als Podcast nachzuhören.
Natürlich, wie alles mittlerweile.
WDR 5, ja. Ja, und dann sind Sie auch im Fernsehen. Sie treten ja auch im Fernsehen auf. Sie waren beim Satiregipfel, beim Scheibenwischer, Mitternachtsspitzen, Dreisat-Festival, Ottis Schlachthof und so weiter und so weiter. Wie sieht denn Ihr Tag eigentlich aus? Lange ausschlafen und dann erstmal langsam angehen lassen oder wie?
Ja, das wäre so das typische Künstlerklischee und das ist natürlich auch vollkommen richtig. Es ist natürlich heute hier wahnsinnig früh für mich. Also eigentlich ist das jetzt der Moment, wo ich gerade 3 Stunden schlafe, weil ich ja eigentlich erst morgens ins Bett gehe, wie das jeder Künstler macht. Und dann steht man eigentlich nur abends auf, springt schnell auf die Bühne, betrinkt sich und geht wieder ins Bett. Das ist so der Tagesablauf im Groben. Manchmal schreibe ich auch zwischendrin noch einen Text.
Und wie leben Sie? Wofür interessieren Sie sich außerhalb des Kabaretts?
Für Literatur interessiere ich mich immer noch nach wie vor sehr. Ich möchte auch in die Richtung wieder ein bisschen mehr machen.
Sie sind doch auch Herausgeber
von einem Literaturmagazin im Internet. Titel heißt das. Also es ist nicht kein reines Literaturmagazin, es ist ein Kulturmagazin. Literatur hat natürlich einen Schwerpunkt. Film, Musik und auch so ein paar Randgebiete. Comic zum Beispiel haben wir jetzt verstärkt da drin. Mittlerweile geht es auch so weit, dass Rezensionen über Computerspiele da ab und zu lesen sind. Das interessiert mich sehr. Ansonsten...
Sport?
Ja gut, das muss man ja irgendwann mal machen. Mache ich ganz gerne. Also so als Zuschauer interessiert es mich mittlerweile überhaupt nicht mehr. Ich war früher glühender Fußballfan. Das war sofort vorbei, als das Privatfernsehen diese Übertragungen übernahm. Und das fand ich so unerträglich, da mir immer diese Werbung reinziehen zu müssen. Also ich wollte ja für meine Mannschaft jubeln und nicht für Krombacher. Also das habe ich dann relativ schnell sein lassen und seitdem ist es auch nicht mehr zurückgekehrt. Also ich merke jetzt auch gar nicht mehr, wenn so eine Olympiade ist oder jetzt dieses Jahr diese WM. Ich glaube, das wird wieder einfach so an mir vorbeiziehen.
Ihr erstes Programm hieß Die Brille zur Macht. Möchten Sie so eine Brille besitzen? Möchten Sie Macht besitzen? Was bedeutet Macht für Sie?
Es gibt da zwei Ansätze dazu. Also rein theoretisch, das Machtbild, das man hat, so im Allgemeinen, finde ich schon viel zu simpel. Dieses Oben-Unten-Gefüge, das da so klassisch hingestellt wird, das sehe ich eigentlich überhaupt nicht. Also ich glaube, das ist einfach ein Netz von verschiedenen Kräften, die immer wieder zusammenwirken und alles Mögliche permanent verschieben. Das ist die Theorie. Und in der Praxis ist es für mich so, dass ich es schwer nachvollziehen kann, was das Leuten gibt. Es ist mir nicht wirklich klar. Es ist mir unheimlich. Und für mich persönlich spielt es keine Rolle, habe ich das Gefühl. Vielleicht lüge ich mir da auch was vor, da bin ich mir nicht so sicher. Aber an sich, ich könnte damit nichts anfangen.
Also Macht ist ja auch oft mit Geld verbunden. Was bedeutet Ihnen denn Geld?
Geld halte ich für also so unglaublich überbewertet, weil meine Erfahrung ist, dass ich mir nichts, was mir jemals was bedeutet hat, kaufen konnte. Gar nichts. Es gibt einfach nichts. Das ist jetzt eine sehr banale, sehr wohlfeile Weisheit, aber sie stimmt für mich persönlich, ganz klar. Mir fällt auch tatsächlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich würde jetzt morgen im Lotto gewinnen und hätte, was weiß ich, mittlerweile gewinnt man ja da mehrstellige Millionenbeträge zum Teil. Ich wüsste nicht, was ich damit anfangen soll. Ich habe mir da öfters schon drüber Gedanken gemacht. Ich würde es irgendwie hergeben. Also es gibt einen Vorteil für mich jetzt momentan, dass ich ein bisschen Geld auf der Seite habe. Wir machen ein Theater in Leipzig auf. Mit drei Freunden zusammen. Also zwei Freunden, meine Frau und ich. Und das muss natürlich erstmal angeschoben werden, finanziert werden. Und da ist es ganz nett, Geld zu haben. Aber ich bin mir vollkommen sicher, wir würden es auch ohne schaffen.
Da brauche ich Sie ja nach Ihren nächsten Zielen gar nicht zu fragen, haben Sie ja gerade schon gesagt.
Ja, das zum Laufen zu bringen, wäre natürlich ist das nächste große Ziel.
Und was soll dort laufen? Kabarett? Oder?
Nein. In Leipzig gibt es 8 Kabarettbühnen. Da braucht es jetzt nicht eine 9. Nee, da soll Theater laufen. Klassisches Theater, experimentelles Theater, ab und zu auch mal Literatur, das heißt Lesungen oder szenische Lesungen, Konzerte, man kann sich da alles vorstellen.
Wie würden Sie sich selbst beschreiben?
Ach Gott, das ist eine furchtbare Frage. Darüber habe ich mir, glaube ich, noch nie Gedanken gemacht. Ich würde mich beschreiben als relativ zugänglichen Menschen, glaube ich, der das große Privileg hat, seinen Unsinn mehreren Leuten gleichzeitig erzählen zu dürfen. Und ja, ich bin ein grundsätzlich relativ, glaube ich, pessimistischer Mensch, der aber zu Zeiten großen...
Pessimistisch?
Ja, schon, sehr. Also fast schon mehr.
Wieso?
Also es rutscht schon ziemlich viel in den Zynismus ab. Wieso? Es ist ganz einfach. Man muss sich ja nur draußen umschauen. Wenn man nicht den ganzen Tag die Augen zumacht, dann ist es schon sehr schwer erträglich zum Teil, was man so sieht und was man mitmachen muss und vor allem, wogegen man nichts tun kann. Und da geht es eben hauptsächlich darum, dass man diese Welt, so wie sie ist, eigentlich nicht ändern kann, nur im ganz, ganz kleinen Rahmen. Und das finde ich schon sehr frustrierend. Ich finde auch sehr frustrierend, dass diese ganzen großen Experimente immer im Desaster geendet haben, so gut sie gemeint waren. Dass es offensichtlich also nicht möglich ist, für den Planeten besseres Leben zu schaffen, das scheint ja nicht drin zu sein. Die Menschheitsexperimente waren ja alle wirklich ein Desaster. Und ich glaube auch nicht, dass irgendetwas Großes, irgendeine Utopie dazu verwirklichen ist. Das heißt, da ist es schon ziemlich düster in mir, was das betrifft. Und das muss man eben dann ab und zu mal ausblenden. Oder man hat den Zugriff des Humors, der es einem erträglicher macht. Ja, das macht es erträglicher, definitiv. Aber das halte ich nicht nur von Kabarett, habe ich diesen Eindruck, sondern das ist Kunst für mich. Kunst ist für mich der Zugriff oder die Möglichkeit, mit der Welt irgendwie klarzukommen. Das ist für mich der einzige Weg, also der einzige individuelle Weg, es erträglich zu haben in dieser Welt. Und da ist es, glaube ich, vollkommen zweitrangig, welche Form von Kunst. Ich bin sehr, sehr interessiert an bildender Kunst zum Beispiel, natürlich an Literatur. Musik fehlt mir leider ein bisschen der Zugang, weil ich das nicht so vermittelt bekommen habe. Das ist eine Form von Metaphysik, die ich unterschreiben kann, mit der ich mit der Welt klarkomme. Was jetzt mit Glauben für mich zum Beispiel gar nicht funktioniert, mit Religion.
Das Leipziger Volksblatt schrieb in einer Kritik, er meckert nicht, er giert nicht, er ironisiert. Und ich finde, das sind so schöne Schlussworte. Ich hätte keine schöneren finden können. Matthias Tretter, wir sind nämlich am Ende unserer Sendung angekommen. Und wenn Sie, meine Damen und Herren, Matthias Tretter noch nicht auf der Bühne erlebt haben, dann kann ich Ihnen empfehlen, gehen Sie so bald wie möglich hin. Es lohnt sich. Wir haben noch einen Musikwunsch offen.
Ja, am Schluss kommt mein großer Liebling, der natürlich auch sehr viel mit meinem England-Bezug zu tun hat, Morrissey, großartiger Sänger, Ex-Frontmann der Smiths mit Every Day is Like Sunday. Ein Song, dessen Text ziemlich genau mein Weltbild widerspiegelt.
Das war also Doppelkopf in HR2 Kultur, heute mit dem Kabarettisten und Autor
Matthias Tretter.
Und mit Ulrike Knapp. Schönen Dank fürs Kommen und weiterhin viel Erfolg und volle Häuser.
Dankeschön.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.